Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Gerade mal 2 Wochen ist es her, dass wir mit dem Millerntalk schon mal am Millerntor waren. Damals, ja, ich würde mal schätzen, 50 Meter Luftlinie entfernt in der Südtribüne bei Dave Doman. Und heute sind wir schon wieder hier. Nicht in der Süd, sondern in der Haupttribüne sitze ich hier zusammen mit Miriam Wolfram und Andreas Borcherding von der St. Pauli Genossenschaft. Moin ihr beiden.
Hallo, guten Morgen. Moin.
Ich habe mir gedacht, Bayern, München, Heimspiel, da war doch was. Ist jetzt schon eine ganze Zeit her tatsächlich, dass ihr euer Projekt offiziell auch gestartet habt. Damals gab es eine große Feier im Ballsaal Süd, auch am Vorabend des Bayern-Spiels. Dann das große Spiel gegen Bayern München, worauf man lange gewartet hat. Was kommen da so für Erinnerungen hoch an diesen Abend vielleicht erstmal?
Tatsächlich ist es sehr nostalgisch, wenn ich daran denke, weil also für mich war es in vielerlei Hinsicht irgendwie ein Highlight. Natürlich einerseits haben wir da nicht nur das Projekt, an dem wir wirklich lange schon gearbeitet haben, gelauncht, sondern es war ja auch, es war halt so einzigartig, ne? Und es war wirklich so eine Neuheit und nicht einfach so ein Produktlaunch, sondern es ist mit so viel Emotionen verbunden. Und an dem, bei diesem Spieltag durfte ich vor dem Spiel zusammen mit dem Präsidenten Woke Göttlich auf dem Rasen stehen, ja, vor 30.000 Menschen und durfte über diese Genossenschaft halt nochmal reden und ich war unglaublich aufgeregt natürlich, aber es war auch einfach ein richtig, richtig, richtig tolles Gefühl, dass wir das geschafft haben, dass wir dann da standen und dass den St. PaulianerInnen quasi entgegenbrüllen konnten, so, es geht heute wirklich los und es funktioniert. Und ja, wenn ich da dran zurückdenke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Das war richtig, richtig schön und hat ja auch, wenn man jetzt in der Retrospektive auf das gesamte Projekt schaut, einen ganz lustigen Plot-Twist, dass wir mit Uli Hoeneß dann ja zum Endspurt hin nochmal einen der Bayern quasi für die Genossenschaft gewinnen konnten als Unterstützer. Und das war richtig, richtig cool. Und wir sind mit Bayern, verbindet uns einfach eine lange Freundschaft. Wir sind mit denen befreundet. Das haben viele auch unsere Freunde sozusagen haben gezeichnet, haben uns dabei unterstützt. Das war von Anfang an ein sehr, sehr tolles gemeinsames Gefühl zu dieser Genossenschaft. Und ja, das war sinnbildlich an diesem Spieltag eben auch.
Uli Hoeneß wollte damals noch nicht zum Start dabei sein, weil es dann noch das sportliche Duell gab? Oder was war der Grund dafür?
Na, ich glaube, das war ja gut getimt. Also Auftakt war praktisch zum Heimspiel gegen Bayern. Und wenn man genau jetzt anschaut, das Ende der Kampagne am 31.03. war ja dann sozusagen um das Rückspiel in München. Und anlässlich dieses Events wurde dann ja auch Uli Hoeneß gewonnen, Mitglied bei uns zu werden. Das hat uns ja auch nochmal zum Ende der Kampagne richtig einen Hype gegeben. Also daran erinnere ich mich. Also praktisch zwischen zwei Bayern-Spielen haben wir mal eben knapp 30 Millionen eingesammelt. Und ich erinnere mich natürlich auch an das Sportliche, weil wir haben hier fast auf einer Augenhöhe ist schwer, aber mit einem knappen Ergebnis verloren. Auch das Rückspiel war am Ende noch knapp. Und auch diese Saison fand ich haben wir lange einen Punkt gehalten. Und ich finde, das ist vielleicht für mich auch ein bisschen so der Anreiz. Vielleicht geht was am Samstag gegen Bayern. Mal gucken.
Ja, warten wir mal ab. Ich erinnere mich noch gut an das Tor von Musiala. War es, glaube ich, aus knapp 30 Metern unter die Latte.
Ein Traumtor.
Ja, ein bisschen abgefälscht, sonst hätte er sie gehalten natürlich, aber okay. Ja.
Die 30 Millionen hast du gerade angesprochen. Mhm. Knapp 30 Millionen sind es am Ende geworden bei der ersten Kampagne. Für einen Verein wie den FC St. Pauli natürlich eine ganze Stange Geld, aber wenn man jetzt auf Bayern guckt, also ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder fühlt sich das trotzdem richtig gut an für euch?
Es war von uns von Anfang an ja nicht das Ziel, so viel Geld zu sammeln, um einen beispielsweise Kaderwert wie einen FC Bayern zu haben. So darum ging es uns ja nie. Es ging uns immer um die langfristige Sicherung der Infrastruktur für den Verein. Und da sind 30 Millionen natürlich für uns auch als Verein unfassbar viel Geld. Und ja, wir haben genau das erreicht, was wir uns vorgenommen haben, nämlich eine langfristige Perspektive zu ermöglichen. Und grundsätzlich geht's uns ja wie allen im Fußball, würde ich mal unterstellen, darum, den Fußball wirtschaftlich erfolgreich aufzubauen und aufzustellen und zu funktionieren, aber die Identität und Authentizität dabei nicht zu verlieren. Und diese Basisdemokratie mit 50+1 und die wir ja in der Genossenschaft eben auch so genauso wieder abgebildet haben, zu erhalten und zu behalten. Und das ist das, was wir damit beweisen wollten, das ist das, was wir damit bewiesen haben. Und dementsprechend ja, haben wir unser Ziel auf jeden Fall richtig erreicht.
Ja, es sind etwas mehr als 22.000 Menschen oder Genossinnen und Genossen dabei gewesen am Ende. Wenn ich so zurückdenke, war am Anfang ein großer Peak, wo natürlich der Hype losging, sage ich mal. Dann ist es auch eine ganze Zeit lang abgeflacht und zum Ende hin, habt ihr eben beschrieben, kam auch nochmal eine ganze Menge dazu. Ist das einfach so ein natürlicher Verlauf oder habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse draus gezogen, vielleicht für eine kommende Kampagne?
Also es ist ein natürlicher Verlauf. Wir haben uns ja im Vorfeld mit unseren Partnern, die uns da begleitet haben, auch andere, ich sag mal, vergleichbare Projekte angeschaut. Es gibt immer so einen Peak am Anfang und am Ende einer Kampagne. Das wussten wir. Dass es so extrem wird bei uns, also wir hatten das erste Wochenende über 10 Millionen an 2 Tagen und zum Ende fast auch wieder. Das habe ich so nicht erwartet, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich sowas haben und dass wir auch dazwischen so einen Kampagnenwechsel hatten, erst intern, dann extern, die glaube ich, Aufmerksamkeit außerhalb der Fanszene des Vereins anzusprechen. Ich glaube, das hatten wir so geplant und dass es am Ende so gut aufgeht, haben wir gehofft, aber gewusst haben wir es erst wirklich, als es vorbei war.
Ja, sind doch immer noch ein bisschen Spannung dabei wahrscheinlich, ne? Also gerade im Januar, Februar habt ihr entschieden, die nochmal zu verlängern, die Kampagne auch. Hättet ihr auch einfach laufen lassen können, weil der am Ende dieser Peak nochmal kommt? Oder wie kam diese Entscheidung damals?
Ja, tatsächlich war es so, dass wir haben bisher die ganze Zeit auch ehrenamtlich gemacht, ja. Und waren dann die ganze Zeit wirklich am Rotieren und überrascht davon, wie viel Zuspruch es war und wie viele Fragen es auch gibt. Also ich finde, das ist auch etwas, das kann man durchaus auch so sagen, dass wir wirklich überrollt worden sind von Feedback, von Fragen, von Erklärungsbedarf. Was ist ein Finanzprodukt? Und bei aller Emotion, die da mit drin ist, geht es auch immer noch um sehr, sehr viel Geld. Und 850 Euro waren es ja, sind eine Stange Geld. Und da muss man viel erklären. Und da sind wir ordentlich am Schwimmen gewesen in der ersten Zeit. Und da hatten wir gar nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten, die Kampagne so weit aufzustellen, wie sie es verdient hat und wie wir es am Ende ja dann auch gemacht haben. So, und was Andreas gerade sagte, wir waren in unserer Bubble, wir waren in Hamburg, wir waren bei den HamburgerInnen sehr präsent und die haben gezeichnet. Aber jetzt zum Schluss, insgesamt haben wir GenossInnen aus 44 Ländern. Und das ist ja auch etwas, was diese Kampagne so einzigartig macht, dass wir es geschafft haben, Menschen davon zu überzeugen, Anteile zu zeichnen, die vielleicht auch gar keine St. Pauli-Fans sind, sondern die das Projekt unterstützen wollten, weil es eben für etwas anderes steht, als eben nur St. Pauli, sondern für einen allgemein anderen Fußball auf dieser Welt.
Ja, ich glaube auch, dass wir haben das natürlich durchgeplant. Und wir hatten ja auch einen Zeitraum bis Januar und wir hatten einen Baukasten an Maßnahmen, was wir dann eben je nach Bedarf einsetzen wollten. Aber wie Miriam schon gesagt hat, das muss auch mit Personal, mit Menschen hinterlegt werden und das muss auch sorgfältig umgesetzt werden. Und das haben wir dann eben erwogen, sagen, das ist uns wichtiger, sorgfältig umzusetzen und dann eben bis Ende März die Sachen durchzugehen. Und ja, wenn man jetzt nur auf die Peaks achtet, dann hätte man sagen können, okay, machen Start und machen Ende und dazwischen ist eine Woche und dann hat man das Geld drin. Aber so funktioniert das ja im Leben nicht. Es muss dazwischendurch was abgearbeitet werden und auch die Ansprache muss ja vorbereitet werden. Da müssen eben Ideen, Konzepte, da steckt dann eine Menge Vorbereitung hinter. Man kann ja was sagen, so schnipp und schon hatte ich einen Social-Media-Post irgendwo draußen. Das ist ja sehr viel Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch was mir wichtig ist. Wir haben ja auch jetzt sehr sorgfältig danach alle Dinge, die wir umsetzen, machen wir sorgfältig und wir lassen uns ja jetzt nicht unter Zeitdruck setzen, weil ich glaube, diese Idee mit den 30 Millionen den Verein nach vorne zu bringen, die ist nachhaltig und die wird auch nachhaltig sein. Und da kommt es jetzt auf 1-2 Monate dann am Ende auch aus meiner Sicht nicht an. Ja.
Ja. Ihr habt dann auch noch nachträglichen Preis bekommen quasi für eure Kampagne, den Grand Effie, ich weiß nicht, wie man die ausspricht.
Grand.
Französisch in der Schule gehabt. Mehr ist aber auch nicht hängen geblieben bei mir. Was ist das, also für die Allgemeinheit erklärt, das ist jetzt ja nicht der Bambi, aber also der Bambi der Kommunikation oder wie kann man das zusammenfassen?
Ja, es ist tatsächlich ein Marketing-Effizienzpreis und so der größte, den man mit einer Kampagne gewinnen kann. Also es war schon sehr, sehr besonders für uns, dass wir das geschafft haben, dass wir da nicht nur Gold gewonnen haben, sondern eben auch den zusätzlichen Jury-Grand-Preis abgeräumt haben. Das war bemerkenswert. Und ja, der Hintergrund da ist einfach tatsächlich, dass wir es geschafft haben, mit wenig Einsatz an Mitteln das größtmögliche Ergebnis zu erzielen. Und das, was ich eben auch sagte, dass wir es geschafft haben, Menschen außerhalb unserer Bubble damit zu erreichen. Denn das war etwas, was von Anfang an uns immer so nachgesagt worden ist. Ja, natürlich die St. PaulianerInnen, die kaufen das schon. Aber wie viele St. PaulianerInnen gibt es eigentlich? Und dass wir es geschafft haben, dieses Projekt über das St. Pauli-Umfeld hinaus sozusagen zu skalieren, das hat dieser Preis ausgezeichnet mit den Mitteln, die wir eingesetzt haben. Denn wir haben ja so gut wie gar kein Geld bezahlt für unsere Kampagne. Wir haben es ja aus eigenen Mitteln geschafft, diese Reichweiten zu erreichen. Und das war besonders. Und ja, da sind wir auch sehr stolz drauf.
Ja, ich glaube, das war schon, wenn man vergleicht mit wem wir da im Rennen waren, also mit großen Unternehmen, mit großen Kampagnen, die gefahren haben, mit großen Agenturen. Und man kommt da auf einmal hin und sagt, das haben wir mal eben mit der Marketingabteilung des Vereins auf die Beine gestellt, auch mit externen Unterstützung partiell. Das wollen wir ja auch nicht vergessen, auch Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Also es war ein bisschen externe Unterstützung dabei, aber im Vergleich zu dem, was andere dort an Kampagnen gefahren haben, glaube ich, war das schon sehr, sehr effizient. Und deswegen haben wir den Preis ja auch gewonnen. Und das ist ja eine gute Bestätigung für uns auch, dass wir das, was wir hier gemacht haben und das Geld, was wir hier auch benutzt haben, auch, ich sag mal, für den zweiten Teil der Kampagne sehr dosiert eingesetzt haben, weil wir gesagt haben, das Geld wollen wir hauptsächlich eben in den Verein stecken oder in die Weiterentwicklung der Genossenschaft, um den Verein zu unterstützen.
Also, dass ihr nationale Aufmerksamkeit bekommen habt, als erster Profi-Club, der mit so einem Projekt ins Rennen gegangen ist, ist, glaube ich, klar. Mittlerweile gibt es auch andere Clubs, die nachgezogen sind. Schalke, der HSV wird jetzt nicht Genossenschaft an sich, sondern Supporters Trust soll kommen. Im zweiten Quartal ist, glaube ich, die Gründungsversammlung da geplant. Macht euch das stolz, so ein bisschen den HSV was vorzuleben? Oder ist euch das egal, was im Volkspark passiert?
Auch bei aller Rivalität treiben uns ja dieselben Themen um. Und ich glaube, das ist für uns alle klar, dass wir wirtschaftlich gut funktionieren wollen. Wir haben nun keine KGAA oder andere Formen der Unterstützung, die wir machen. Wir haben uns für die Genossenschaft entschieden und wir freuen uns natürlich, wenn der HSV uns nachfolgt mit einem schönen Projekt, auf das wir auch wirklich stolz sind. Ich glaube, wir sind da jetzt in der Form keine Vorreiter, sondern wir haben da etwas gezeigt und wir haben einen Weg aufgezeigt, der, wie es anders funktionieren kann. Und Bausteine daraus funktionieren mit Sicherheit auch für andere Vereine. Wir haben uns halt auf das Stadion konzentriert und das war unser Projekt. Und beim HSV ist es jetzt ein anderes Thema, bei Schalke ist es ein anderes Thema. Aber das grundsätzliche Prinzip ist gleich und wir freuen uns über jeden Verein, der das auch mitgeht, weil unser Ziel ja ist, dass ein anderer Fußball funktioniert und da habe ich überhaupt gar keine Störgefühle bei, dass der HSV das auch macht. Ist doch super. Vor allem haben wir ja auch gut vorgelebt.
Wenn die am Ende 29,3 Millionen Euro einnehmen oder mehr?
Och, ich glaube, dass wir sind ja durchaus, ich sag mal, in der Entwicklung noch nicht am Ende mit unserer Genossenschaft. Also ich glaube, das war jetzt mal der Start unserer Reise und ich glaube, wir haben auch immer noch sehr viel zu tun. Wir haben jetzt die erste Beteiligung gemacht und wir werden ja auch weiter uns entwickeln. Und dann gucken wir mal, wer am Ende wo ist mit seinen Ideen. Aber ich glaube, dass wir immer für uns den eigenen Weg finden müssen. Und wenn der HSV einen anderen Weg geht mit einer Genossenschaft oder einem Supporters Trust, dann sollen sie ihren Weg gehen. Ich finde es gut, dass wir einen Impuls gesetzt haben, dass sich Vereine damit auseinandersetzen. Und wir haben viele Anfragen gehabt, die erstmal verstehen wollten, was wir machen von Vereinen aus der ersten und zweiten Liga und auch aus der dritten Liga. Und einige sind ja dabei, wie schon erwähnt, das umzusetzen. andere wollen das noch machen. Und allein dieser Impuls ist schon wichtig. Und ich glaube, das ist für uns ja Bestätigung, dass wir die Ersten waren, die sowas gemacht haben, um mal neue Wege zu gehen. Und ich glaube, das hat dem Verein ja auch gut zu Gesicht gestanden. Ich glaube, das passt zu unserem Image, dass wir nicht nur meckern über das, was wir hier an Umfeld vorfinden oder an Schwierigkeiten gegenüber anderen Vereinen, die viel, viel mehr Geld haben und aus welchen Gründen auch immer, sondern dass wir einfach dann auch Alternativen aufzeigen und das auch umsetzen. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Verein stark machen kann und auch stark gemacht hat schon.
Und in den Gesprächen mit den anderen Vereinen, also es gab wirklich viele, die uns angeschrieben haben danach, mit denen wir uns auch getroffen haben. Und wir haben, und es war uns auch sehr wichtig, immer alle Informationen ganz transparent geteilt, weil wir es halt gut finden, wenn diese Projekte weitergehen und es dann noch mehr mal. Nee, genau, ist es nicht. Und wir teilen ganz offen, was wir gelernt haben, was wir vielleicht anders gemacht hätten, was unserer Meinung nach wichtig war und richtig war. Und wenn der HSV noch Fragen hat, können Sie gerne kommen. Also,
haben Sie denn schon gefragt?
Nee, haben Sie nicht. Noch nicht. Aber wir schnacken gerne, kein Problem.
Am 6. November vergangenen Jahres habt ihr die Stadionmehrheit offiziell übernommen als Genossenschaft. Und der Plan war dann ja immer, das Stadion an den Verein zu vermieten, quasi für einen moderaten, angenehmen Preis für beide Seiten, der für beide Seiten passt. Wie hoch ist eigentlich die Miete?
Ja, das ist eine gute Frage. Die steht im Mietvertrag und die ist in der Tat angemessen und entspricht den üblichen Rahmenbedingungen für so ein Stadion. Ich glaube, so können wir das hier sagen. Wir wollen das natürlich jetzt, die internen Verträge jetzt hier nicht öffentlich machen.
Schade. Wir sind ja unter uns eigentlich, ne?
Ja, können wir dann unter uns nochmal besprechen. Aber ich glaube, nein, wir haben das ja offen transparent gemacht, mit wie viel Geld wir uns beteiligen. Wir haben jetzt 56% am Stadion. Wir haben eine etwaige Bewertung des Stadions, die so um die 50 bis 60 Millionen liegt. Das haben wir von zwei Seiten begutachtet. Und wenn man die Daten mal zusammennimmt und sagt, okay, was kann man daraus dann ableiten, dann kann man sich vielleicht in etwa auch eine Stadionpacht ausrechnen, wo die liegen wird. Die ist auch insofern nicht fix, sondern die kann sich auch anpassen, wenn am Stadion was verändert wird, wenn wir im DFB-Pokal weiterkommen und so weiter. Also es ist auch nicht so, dass man einfach sagt, das ist die Pacht dann, ne? Also sie atmet auch in der einen oder anderen Weise. Deswegen ist es ein bisschen schwer, jetzt hier eine genaue Zahl zu nennen.
Okay. Auch bei einem Abstieg wird sich es anpassen, vermute ich mal.
Naja, wir haben geplant auf zweite Liga. Das war uns auch wichtig, dass wir also nicht jetzt sagen, wir planen jetzt, weil wir aufgestiegen sind, grundsätzlich auf dem Niveau. Natürlich wollen wir in der ersten Liga bleiben und das ist natürlich auch die Ambition, nachhaltig sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber eine seriöse Planung muss ja auch immer davon ausgehen, dass nicht immer alles so läuft, wie man das gerne hätte. Und deswegen haben wir zweite Liga durchgeplant und es funktioniert auch alles auf Zweitliganiveau.
Ja. Langfristig wäre auch das Ziel, dass die Genossen eine Chance auf eine jährliche Ausschüttung haben. Gibt es da schon was zu berichten oder gab es sogar schon eine Ausschüttung?
Nein, also es gab noch keine Ausschüttung. Wir haben ja jetzt das erste Geschäftsjahr, das war ja auch nur ein Rumpfgeschäftsjahr, wie man sagt, also vom 1. April bis zum 31.12.24. Das ist ja das erste abgeschlossene Jahr. Da haben wir einen Anlaufverlust gemacht, so wie das auch durchaus ganz normal ist und wie das auch geplant war, weil wir ja Vorlaufkosten hatten. Dieses Geschäftsjahr, wenn ich jetzt dieses sage, ist das abgelaufene Geschäftsjahr 25, das erste komplette Geschäftsjahr mit 12 Monaten. Da erwarten wir ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Abschluss wird jetzt gerade erstellt. Das ist ja noch kein Jahr gewesen, wo wir komplett uns am Stadion beteiligt haben. Das ist ja erst im Herbst, im November dann passiert. Das heißt, das ist noch kein komplettes Jahr, wo wir die Pachterträge haben. Also insofern wird also 27 das Jahr sein, wo wir die erste Ausschüttung planen und 26, das jetzt läuft, ist das erste Jahr, wo wir komplett die Pachteinnahmen dann auch haben. Und da werden wir natürlich das erwartete Ergebnis erzielen wollen und dann, wie gesagt, in 27 die erste Ausschüttung, wenn denn die Generalversammlung das so beschließt. Das ist so der Plan. Wir sind auch da so ein ganz bisschen zeitlich hinterher. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Wir haben die Kampagne ein bisschen verlängert. Wir haben auch die Vertragsabschlüsse etwas verlängert, weil wir auch da gesagt haben, eine saubere Prüfung durch alle Gremien ist uns wichtiger als ein Schnellschuss und deswegen kann man sagen, läuft alles so wie geplant, aber mit einem gewissen Verzögerungseffekt aus Kampagne und aus Vertragsabschluss.
Und die Genossen selbst entscheiden dann auch, wie hoch ihre eigene Dividende am Ende wird, oder hängt das auch natürlich dann von der Miete an sich ab, von der Liga, von den Rahmenbedingungen? In welcher Größenordnung kann sich denn sowas bewegen?
Na gut, also wir haben das Modell ist ja, dass wir die Pachterlöse haben aus der Verpachtung, die gehen in die MSB, an der ist ja der Verein auch noch mit 44% beteiligt. Das heißt, jede Seite kriegt dann diese Erlöse aus dem Stadionbetrieb, sofern dann ein Überschuss erzielt wird. Das haben wir natürlich geplant und das monitoren wir auch. Und am Ende wird dann das Ergebnis auf beide verteilt. Und die EG hat ja auch Kosten. Ich sag mal, wir haben ein EDV-System, wir haben Mitarbeitende, die wir bezahlen müssen, um das abzuwickeln, auf relativ niedrigem Niveau, aber haben natürlich auch Geschäftsbesorgungsverträge, wo wir Dienstleistungen für den Stadionbetrieb vom Verein einkaufen, um hier die Instandhaltung und die ganzen Stadionbetrieb zu machen. Das wollen wir nicht mit Personal aus der EG machen. Wir wollen relativ schlank bleiben. Und das alles unter einem Strich führt dann dazu, dass wir ein bestimmtes Ergebnis feststellen. Und das ist die Bilanzierung. Das macht der Vorstand und der Aufsichtsrat. Das wird geprüft vom Prüfungsverband. Und das, was da rauskommt, das wird der Generalversammlung als Entscheidung vorgelegt. Und dann kann sie entscheiden, ob sie das investiert, ob sie es ausschütten möchte oder eine Mischung daraus. Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die größte Arbeitsbelastung zum Start oder wer im Laufe der ersten Kampagne für euch bestanden hat, ihr widersprecht mir, wenn es nicht so war. Was macht ihr eigentlich jetzt gerade? Also wie sieht eure tägliche Arbeit momentan aus? Vielleicht kannst du es mal erzählen. Dann.
Ja, das Spannende ist natürlich, dass wir jetzt so ins operative Arbeiten kommen. Ne? Während der Kampagne ging es die ganze Zeit darum, über das Projekt an sich zu sprechen, es zu erklären. Das müssen wir jetzt in der Form nicht mehr. Jetzt ist es tatsächlich das Originäre auch, und was ja auch diese Genossenschaft so besonders macht, unsere Perspektive mit einzubringen in unterschiedliche Entwicklungsprozesse beispielsweise. Und da geht es halt immer um langfristige Themen und eine langfristige Perspektive zum Thema Wirtschaftlichkeit natürlich auch mit zu positionieren. Wir haben jetzt abgewickelt, das ist wirklich ein Kraftakt gewesen. Und nun sind wir erstmal Vermieterinnen. So, ist auch ganz spannend, mal ein ganz neues Feld, in dem wir uns da bewegen. Und ja, also das war interessant zu sehen, auch was unsere GenossInnen sozusagen jetzt ja auch von uns erwarten. Und denen sind wir verpflichtet, für die, von denen sind wir eingesetzt und deren Belange kümmern wir uns jetzt. Und wir haben einen Satzungszweck. Wir bringen uns mehr ein in Themen rund um den e.V., aber auch in den Stadtteil hinein. Da wird jetzt auch immer mehr passieren und dann arbeiten wir natürlich auch schon an den nächsten Projekten.
Bevor wir dazu gleich kommen, ich stelle mir das vor, also mit ja so vielen Menschen, die da Geld investiert haben und eine riesengroße Mikrodemokratie quasi, die ihr da geschaffen habt, bekommt ihr da nicht wahnsinnig viele Nachrichten und Wünsche und Anregungen, oder wie sieht so diese Kommunikation aus?
Ja, wir bekommen viele Nachrichten von unseren Genossinnen, weil genau das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja möglichst viele Perspektiven bündeln, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Und dieses basisdemokratische Modell ist ja genau das, was wir gewählt haben und uns gewünscht haben. Dementsprechend forcieren wir das natürlich auch, weil wir wollen ja das Bestmögliche am Ende. Und beim Bestmöglichen haben halt eben auch unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven Einzug gehalten. Und na klar, dauern Prozesse länger, wenn man viele Menschen beteiligt. Aber es bedeutet halt nicht, dass sie danach schlechter sind. Im Gegenteil. Wir sind fest davon überzeugt, dass sie besser sind. Und genau das, was St. Pauli für uns ja auch ausmacht.
Also ich glaube, es wird nicht langweilig. Also es gibt, wie Miriam ja schon gesagt hat, von der Kampagne ausgehend waren dann die Vorbereitung der Vertragsabschlüsse war schon nochmal ein richtig großer Schritt. Das muss ja alles geprüft und durchgesehen werden von uns, weil wir das verantworten gegenüber unseren Mitgliedern. Und das war ja nicht nur ein Vertrag, ein Pachtvertrag, sondern es waren eben zig Verträge, die da abgeschlossen worden sind. Das war wichtig. Und danach haben wir eine neue Mitgliederverwaltung eingeführt. Also wir versuchen auch an der Stelle immer wieder uns selber zu hinterfragen. Wir haben im Sommer letzten Jahres eine IT-Strategiesitzung gehabt im Vorstand und haben gedacht, okay, wo wollen wir hin mit der Genossenschaft? Schlank heißt ja auch möglichst einfach und digital. Und das haben wir jetzt, sind wir dabei auch umzusetzen. Also das sind immer wieder kleine Projekte. Und jedes Stück Freiraum, was wir uns dadurch erarbeiten, stecken wir dann da rein, in die Mitwirkung der Mitglieder. Also ich sag mal, wir haben jetzt wieder ein Newsletter aufgefordert, wer möchte mitarbeiten an bestimmten Projekten, an Themen rund um den Verein und haben Rücklauf bekommen. Und das ist für uns gleich wieder Bestätigung, dass wir sagen, okay, was sind die nächsten Themen? Also ich glaube, wenn ich sagen kann, Ziel war, von der Kampagne jetzt in eine Routineabwicklung zu kommen, von den Routine-Dingen, aber nicht, um dann zu sagen, wir machen weniger, sondern um den Energie gleich wieder in, was können wir mit dieser Community von über 22.000 Menschen bewegen und erreichen und wie können wir sie mitnehmen oder wie können wir sie noch mehr mitnehmen, außer dass wir sie jetzt sozusagen hier als Miteigentümer dieses Stadions schon mal etabliert haben, das ja auch schon mal ein kleiner Schritt ist. Aber wir haben im Januar den Auftakt-Talk im St. Pauli-Theater gemacht, was eine tolle Bestätigung war, wo wir einfach einen Dialog haben, wo ich fand, das war sehr interessant, mit Trainer, mit Sportdirektor den Austausch zu finden, aber aus dem Blick der Genossenschaft. Das fand ich sehr interessant, wo Leute sagen, ich gehe jetzt viel sorgsamer mit dem Stadion um, weil ich weiß, dieser Sitz oder ein Teil davon gehört mir und so weiter. Also es waren wirklich sehr, sehr interessante Perspektiven. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial, was wir noch weiterentwickeln wollen, um zu sagen, das war jetzt erst der Anfang einer ersten Idee.
Das gesamte Kommunikationskonzept ist natürlich auch etwas, ne, an dem wir jetzt arbeiten. Wie halten wir unsere GenossInnen denn alle auf dem Laufenden? Wie können wir sie gut einbinden in die Prozesse? Und es gibt natürlich unsere Generalversammlung und dann machen wir ja auch immer noch dazu ein Town Hall, weil wir finden einmal im Jahr, also als festen Termin an sich zu wenig, um zu informieren. Aber wir haben unsere Newsletter, wir haben unterschiedliche Beteiligungsformate, an denen wir aktuell arbeiten, um da halt mehr GenossInnen einzubinden und immer auf dem Laufenden zu halten, woran wir gerade so arbeiten, ja.
Könnt ihr denn schon verraten, was das nächste Projekt wird?
Oh, das ist eine gute Frage. Also in der Tat bereiten wir gerade eine Klausurtagung mit dem Verein vor, um diese Themen mal zu priorisieren, weil es gibt natürlich viele Themen. Unsere Mitglieder haben viele Themen. Ich glaube, im Verein, würde ich jetzt mal behaupten, gehen die Themen auch nicht aus. Und eins liegt ja praktisch schon da. Also wie geht's mit diesem Stadion weiter? Wie kann man es erweitern? Da ist ja jetzt gar nicht die Frage, ob das passiert, sondern eher, wie das passiert, in welchen Schritten. Und auch da sind wir als EG schon mit am Tisch von Anfang an, weil wir so über die MSB verbunden sind, also über die Millantor-Stadion-Betriebsgesellschaft, dass wir sagen, so eine Entwicklung kann nur gemeinsam gehen. Und das ist ja das, wo wir schon wieder gleich über, nach dem Ende der Kampagne durch, ich sag mal, vielleicht auch den Push durch eine Olympia-Bewerbung, wo wir schon viel schneller auch auf dieses Thema gekommen sind. Also das ist auf jeden Fall etwas, was da steht. Aber es gibt in diesem Verein noch viele andere Themen, Gestaltung, ich sag mal hier, des Harald-Ständer-Platzes. Es gibt Themen,
Nachwuchsleistungszentrum,
Amateurzentrum. Also ich glaube, uns gehen da die Ideen nicht aus. Mir wäre jetzt nur mal wichtig, dass wir vielleicht mal schauen, was können wir uns oder was trauen wir uns auch zu als EG. Also ich glaube, was der Verein sich zutraut, ist sicherlich nochmal eine Sache. Aber was können wir als EG da mit beitragen? Da müssen wir gemeinsam natürlich mit unseren Mitgliedern auch eine Balance finden. Vielleicht haben die alle Lust, sich nochmal auch an einer anderen Idee zu beteiligen, mit einer Erhöhung. Das wissen wir aber alles gar nicht. Das müssen wir alles gut vorbereiten. Und wir müssen auch gute, transparente Ideen haben. Ich glaube, die Stadion-Idee war so eine. Und die nächste Idee muss auch so gut vorbereitet sein, dass man sagt, okay, das kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß, warum wir das machen. Ich weiß, dass es ein guter Schritt ist für die EG, aber auch für den Verein. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das kann man nicht jedes Jahr machen. Also man kann nicht jedes Jahr hängen und sagen, wir würden gern nochmal mit euch eine nächste Finanzierungsrunde machen. Habt ihr Lust nochmal, euch zu engagieren? Das kann man in einem Abstand von mehreren Jahren machen. Und das müssen wir auch rausfinden. Was ist sozusagen die Bereitschaft auch? Und was können wir auch aus eigenen Mitteln machen? Ich meine, wir wirtschaften ja auch Geld. Wir haben eben drüber gesprochen. Die Generalversammlung könnte ja auch entscheiden, dass wir das Geld nicht ausschütten, sondern uns damit wieder in neue Projekte wagen. Und das sind so die spannenden Themen. Und dafür schauen wir jetzt mal, dass wir eine Liste bekommen an Aktivitäten, die wir alle schon so im Hinterkopf haben, aber wo wir mal sagen, okay, gemeinsame Sicht drauf mit dem Verein, gewisse Priorisierung und dann können wir damit auch in die Mitgliederversammlung gehen und auch mal schauen, was uns da für Feedback entgegenkommt.
Aber in jedem Fall ist das halt auch eins dieser Themen, was diese operative Arbeit jetzt ausmacht, ja. Dieses, wir sind Partnerinnen auf Augenhöhe vom e.V. Es ist ein gemeinsames Entwickeln von diesem fantastischen Verein und dem, was es ausmacht. Und wir wollen da halt auch einfach als die Säule für die wirtschaftlichen Themen, die Infrastrukturthemen, wollen wir auch gelten und wollen wir uns auch einbringen und wollen da auch Verantwortung übernehmen. Denn das ist ja ein Riesenpfund, was der Verein jetzt damit hat durch uns. Sind ja nicht nur reine Kapitalgeberinnen, sondern wir wollen ja auch mitarbeiten, wir wollen gestalten und wir wollen Verantwortung dafür übernehmen, dass das funktioniert. Und da ist die Zusammenarbeit jetzt auch immer noch richtig, richtig gut und sehr partnerschaftlich und positiv. Und ich glaube, da gehen uns richtig schnell, gar niemals richtig schnell die Ideen aus, im Gegenteil.
Ja, ich habe noch eine kurze Zukunftsfrage zum Abschluss vielleicht. Ist das so die schwierigste Aufgabe gerade, dieses Priorisieren und das Herausfinden, wann machen wir was als Nächstes?
Es haben halt einfach viele Menschen viele Ideen. Und ich glaube, da ist es natürlich auch wieder eine Frage der Strategie, was ist für den Verein das Sinnvollste? In welchem Abstand und in welcher Reihenfolge? Und wir können natürlich sagen, wir konzentrieren uns jetzt nur auf das Nachwuchsleistungszentrum. Das wäre völlig legitim. Gleichzeitig haben wir aber ja mit der möglichen Olympiabewerbung eben ein Thema, das auch zeitlich sozusagen akut ist und aktuell ist. Und da müssen wir natürlich mit arbeiten und da müssen wir darauf reagieren. Und das tun wir, dazu sprechen wir. Ich glaube, das grundsätzliche Thema von Ticketknappheit, was wir mit dem e.V. immer wieder haben, ist natürlich auch für viele GenossInnen und Mitglieder des e.V.s ein sehr dringliches. Gleichzeitig hat das auch ein gutes Finanzierungskonzept. Also da sind viele Punkte, wo man sagen kann, okay, das spricht mehr für das oder es spricht mehr für das. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir gemeinsam entscheiden, was das der sinnvollste nächste Schritt ist. Und da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, dass wir das gut zusammen hinbekommen.
Ja, ich glaube, die Erfahrung hat ja gezeigt, dass wir das, was wir machen, eben solide machen wollen. Und das haben wir auch ganz gut hinbekommen bis jetzt. Und ich glaube, deswegen wär mir das schon wichtig, dass wir auch nicht unsere sehr junge Genossenschaft, nach 2 Jahren würde ich uns noch als jung betrachten, dass wir das auch nicht überfordern. Auf der anderen Seite eben diese spannenden Ideen auch in die Umsetzung bringen. Und deswegen für mich ist wichtig, dass wir da eine gute Balance hinkriegen. Der Verein ist viel, viel größer als wir. Der hat auch viel, viel mehr Themen. Und ich sag mal, nicht jedes Thema ist vielleicht auch geeignet. Also ich sag mal, wir haben es ja ausgeschlossen, dass wir in Spieler investieren. Das ist ja auch eine Satzung nicht so vorgesehen. Deswegen gibt es eben gute Projekte, wo ich sage, da macht es sehr viel Sinn und andere vielleicht weniger Sinn. Und das mal so ein bisschen voneinander zu sortieren, macht ja durchaus Sinn. Und dann gehen wir in die Umsetzung. Und diese guten Überlegungen vorher, die helfen uns ja auch, das dann, glaube ich, gut rüberzubringen. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, dass wir alle Leute begeistern, mitzumachen. Und das ist uns bisher gelungen und das sollte uns auch in Zukunft gelingen.
Das ist kastenperfekt. Schlusswort, dann brauche ich noch einen Ergebnistipp für euch. Von euch für Sonnabendabend. Ich habe mal geguckt, Jamal Musiala hat einen Marktwert von 120 Millionen Euro, der das Tor letztes Mal geschossen hat. Es wären 4 Genossenschaften quasi, die nur ein Bayern-Spieler.
Na gut, also ich bin fest der Meinung, dass jetzt ein Unentschieden fällig ist. Ich lege mich mal auf ein 1-1 fest.
1-2 niemals gegen St. Pauli.
Werden wir beobachten. Vielen Dank euch beiden. Hat großen Spaß gemacht, war auch sehr interessant. Und wir beobachten das natürlich weiter, was bei der Genossenschaft passiert. Und an die Hörerinnen und Hörer der Hinweis, nächste Woche geht's natürlich weiter mit dem Millern-Talk. Dann auch gar nicht so unwichtig, Heimspiel gegen Köln. Bei FC St. Pauli geht's noch um eine ganze Menge in dieser Saison. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.